eröffnen wir unser Plenum mit einem Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Assalamu alaikum, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vilayati Plenum. Und heute befinden wir uns, wie letztes Mal auch schon, im Monat Schaban immer noch. Und deswegen wollen wir anlässlich dieses heiligen Monats über ein sehr empfohlenes Dua in diesem Monat sprechen, des Munajat Schabania. Es ist ein Bittgebet, ein Dialog von Imam Ali mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Dua spricht Imam Ali 41 Mal seinen Herrn mit O Gott an. Es ist ein sehr, sehr empfohlenes Dua zu rezitieren in diesem Monat. Und Imam Khomeini zum Beispiel glaubt, dass wenn jemand dieses Bittgebet im Monat Schaban wirklich liest und darüber nachdenkt und es studiert, dass man hohe Stufen in seinem Leben erreichen kann. Deswegen wollen wir über dieses Dua heute reden.
Ja, muss ja ein besonderes Dua sein. Ich erinnere mich, ich war mal in Qom und da gab es in der Hausa, irgendeine Hausa, ihr wisst ja, Hausa ist ja nicht gleich Hausa, sondern Hausa ist einfach nur eine religiöse Schule und ein Gelehrter kann einfach eine Hausa gründen und dann lehrt er da Studenten. Und in dieser ganz großen Hausa, wo Imam Khomeini auch gelernt hat, ich glaube, die heißt die Faidiya oder so, ich bin mir nicht sicher, aber da gab es ein riesen Wandtattoo, also auf so ein Gebäude, das ist typisch für Iran, und da stand eine Passage von diesem Bittgebet, dieses O Herr, schenke mir die völlige Hingabe zu dir und so weiter und reinige mein Blick und die Herzen, damit unsere Herzen zu dir finden und so weiter, ne? Dieses berühmte Zitat, das war nämlich die Lieblingsstelle von Imam Khomeini. Und da habe ich auch das erste Mal dieses Bittgebet gesehen und hat mir auch der, mit dem ich da war, ein Student von dort auch gesagt, wo ich das finde und was. Und das ist wirklich ein sehr schönes Dua mit sehr viel philosophischen Inhalten. Vielleicht kann Ibrahim mal anfangen und uns einige Passagen vorlesen, die wir vorher markiert haben. Wir fangen am besten von vorne an, ruhig. Na, so.
Okay. Ja. Fangen wir doch mal mit der vierten Passage an. Da heißt es: Mein Gott, wenn ich deiner Gnade nicht würdig bin, so beschenke mich großzügig mit deiner allumfassenden Güte.
Wenn ich deiner Gnade nicht würdig bin, dann
so beschenke mich großzügig mit deiner allumfassenden Güte.
Ist das mit, ich weiß nicht, auf Arabisch wäre das interessant, ob das Rahman und Rahim ist, was er bittet, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich nicht für deine Rahim sozusagen bereit bin, gib mir ganz viel von deinem Rahman, ich weiß jetzt nicht.
Güte ist ja Ihsan.
Naja, kannst du mal vorlesen, bitte?
Mein Gott, wenn ich deiner Gnade nicht würdig bin, so beschenke mich großzügig mit deiner allumfassenden Güte.
Also gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen Gnade und Güte? Und wenn man diese Gnade nicht verdient, soll man Güte bekommen? Das hört sich nach einer philosophischen Forschungsfrage an oder so.
Ich glaube, wir müssen auf Arabisch.
Ja, ich glaube auch ein bisschen Arabisch. Aber lass mal bei Deutsch bleiben, weil der Otto Normal Muslim aus Deutschland, der wird kein Arabisch können, oder? Oder der müsste sich schon irgendwie Gedanken machen, also bleiben wir mal im Deutschen. Okay, dann nächstes Zitat. Das erste schon zu hoch für uns.
Im nächsten heißt es: Mein Gott, ich tat mir selbst Unrecht, indem ich mich meinen Begehren zuwandte. Wehe mir, wenn du mir nicht vergibst.
Na, etwas, womit wir was anfangen können. Also wenn man sein Begehren freien Lauf lässt und tut man sich selber Unrecht. Nicht Gott Unrecht, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, in der christlichen Philosophie immer diese Vorstellung, wenn man sündigt, tut man Gott damit etwas an. Aber also im Islam ist das eher nicht, wenn du sündigst, hast du selber Pech. Wie heißt es auch im Heiligen Koran? Wer Schlechtes tut, tut es für sich, gegen sich selbst. Und wer Gutes tut, tut es für sich selber, ne?
Ja. Das ist auch mit, ich kenne den Ausspruch, nehmt den Islam zu eurer eigenen Rechtleitung an. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das ist, aber man nimmt den Islam oder man tut dieses Gute nicht sozusagen dafür, dass es Allah besser geht, oder man tut diese schlechten Dinge nicht und damit geht es Allah schlechter oder er hat davon einen Vorteil oder Nachteil, sondern es geht nur, man tut es für Allah und dadurch tut man sozusagen für sich das Gute, kriegt dadurch für sich den Vorteil.
Ja, hört sich so an, als ob, ja, also Gott braucht einen nicht, ob du jetzt gut bist oder nicht, das ist unabhängig davon, ob jetzt gut oder schlecht bist, sondern nur für dich selber. Und das ist schon eigenverantwortlich. Und diese Überzeugung, man macht jetzt etwas, ich habe ja was Gutes getan, deswegen habe ich ja was gut bei Gott, ist ja schon eigentlich eine Schwäche. Weil hier heißt es ja, du hast nichts gut bei Gott. Wenn du etwas Gutes gemacht hast, tust du es ja nur für dich selber. Also das heißt, das Gefühl, was Gutes gemacht zu haben, ist ja schon eigentlich die Belohnung. Es gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob es gibt so einen Spruch, der wahre Lohn für unsere Taten ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern was wir dadurch werden. Also nicht der, ich mache jetzt etwas Gutes, dann kriege ich eine Belohnung, sondern ich habe etwas Gutes gemacht, dadurch habe ich mich irgendwie entwickelt, ich bin ein anderer Mensch geworden, zum Beispiel, man gibt ärmeren Menschen etwas, ne? Man gibt von seinem Anteil ab, dadurch hat man vielleicht weniger, aber dafür hat man ein großzügigeres Leben oder so, oder man ist großzügiger halt, ein großzügiges Herz, und dadurch hat man einfach nur sich selber etwas Gutes getan.
Ne? Ich finde auch noch an dieser Stelle interessant, den Satz danach, wehe mir, wenn du mir nicht vergibst. Also ich tue mir selbst Unrecht, und eigentlich der jemandem Unrecht antut, ist ja sozusagen in der Position, in dieser höheren Position, dadurch, dass er einem Unrecht zufügen kann, zum Beispiel, wenn ich einem kleinen Baby was anfügen würde, ich bin in dieser höheren Position, in der Machtposition sozusagen, dass ich dem Baby Schaden zufügen kann. Aber indem ich mir selbst ein Unrecht zufüge, bin ich absolut abhängig von Allahs Vergabe, nee, von seiner
Gnade, Vergebung.
Von seiner Vergebung, genau, ich bin absolut abhängig von seiner Vergebung. Und hier sagt Imam Ali, dann wehe mir, wenn du mir nicht vergibst. Also das wäre dann noch ein schlimmes, also nicht Unrecht, aber das wäre noch was Schlimmes, was auf mich zukommt dann.
Ja, Imam Ali, wir wissen ja, Imam Ali ist für uns von der schiitischen Theologie her ein Masum, er macht keine Fehler, keine Sünden. Wie kommt es, dass Imam Ali dann sagt, wehe mir, wenn du mir nicht vergibst? Also er hat doch keine Sünden, warum bittet denn Imam Ali um Vergebung? Und das ist ja nicht das einzige Dua, wo er um Vergebung bittet. Was meinst du?
Ja, vielleicht einfach für seine Position, dass er nicht Allah danken kann dafür, dass er diese ganzen Gnaden bekommen hat, für all diese Dinge, dass er nicht in der Lage ist, all seine Gaben aufzuzählen, nicht in der Lage ist, ihm wirklich dienen zu können. Dafür sucht er um Vergebung vielleicht.
Es gibt meinen Bruder, den habe ich mal gefragt, der meinte, alleine, dass Imam Ali um Vergebung bittet bei seinem Herrn, zeigt ja, dass er Masum ist. Also wenn er gesehen hat, okay, der Einzige, der mir vergeben kann, ist Gott, oder weil er immer um Vergebung bittet und sein Bewusstsein für Sünden bei sich selber sehr groß ist, ist er Masum. Also das heißt, wenn man immer um Vergebung bittet, auch wie Imam Ali, obwohl er jetzt keine Fehler macht, weil er um Vergebung bittet, ist er so fehlerlos geworden. Kann man vielleicht auch so sehen, ne? Es gibt ja diesen Ausspruch, die guten Taten der Heiligen, nee, die guten Taten der einfachen Leute sind Sünden der Heiligen. Das heißt, das Niveau guter Taten ist bei den Heiligen Großen viel, viel höher als das, was für dich und für mich einfach gilt, dass du betest, dass du mal was von deinem Reichtum und sowas abgibst. Für die ist das viel höher. Ich habe das nie verstanden, was gemeint ist, aber irgendwann mal hat mir ein Bruder mir gesagt, guck mal, unsere Probleme sind Wünsche anderer. Also wirklich, unsere Probleme sind wirklich Wünsche, Träume anderer, ne? So richtig, die träumen, die wünschen sich das, was unser Problem ist. Letztes Mal haben wir eingekauft, Kühlschrank war voll. Katastrophe. Wo soll ich denn mit dem ganzen Zeug hin? Und Tiefkühltruhe war auch voll. Eis musste irgendwie da rein. Das war ein großes Problem. Wir haben vollen Kühlschrank und richtiges Problem. Andere wünschen sich vollen Kühlschrank. Also unsere Probleme in dem Moment, war jetzt keine Katastrophe, aber dieses Problem, was wir hatten, ist ein Wunsch von sehr vielen Afrikanern, dass sie überhaupt einen Kühlschrank haben, wo sie ihre Lebensmittelvorräte lagern können, wenn sie überhaupt Vorräte haben. Ne? Und genauso ist es auch mit diesen spirituellen Ebenen, dass die hohen Heiligen sich nicht so mit einfachen guten Taten abspeisen, sondern ihre heiligen Taten sind schon viel, viel höher. Weiter?
Mein Gott, mein Leben lang hast du mir deine Güte niemals entzogen. Enthalte sie mir auch nicht nach meinem Tode vor.
Hast du Angst vor dem Tod?
Das hatten wir schon letztes Mal. mein Leben lang hast du mir deine Güte niemals entzogen. Ja, also das Leben lang, wie auch in Dua Kumail, wo er sagt, du hast mit meiner gedacht und mich erzogen, mich versorgt und so weiter. Also Allah beschenkt uns unser ganzes Leben lang mit Güte und Gnade, und das ist unser ganzes Leben eigentlich. Wir leben nur von seiner Güte. Und Imam Ali sagt hier, dass er bittet darum, dass sie im Diesseits dann nicht verloren geht. Und weiß dabei gleichzeitig auch, dass es nicht so ist. Und dennoch fleht er Allah darum an, weil es einfach dadurch seine Hingabe noch deutlicher wird.
Ja, es gibt sehr viele Menschen, die haben große Angst vor dem Tod, auch so gläubige Menschen, die haben große Angst vor dem Tod, obwohl, ich meine jetzt nicht diese Ehrfurcht vor dem Tod, ne? Ich denke mal, auch im Grab wird es ja immer noch deine Beziehung zu Gott irgendwo geben. Es ist ja nicht so cut, fertig, sondern die Beziehung zu Gott ist ja noch irgendwo da. Du hast ja auch noch Gott gedenken, du vertraust, oh, wer kann mir jetzt nur daraus helfen, außer Gott. Und im Diesseits, guck mal, ich bin jetzt so Mitte 30, ne? Und ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, dass ich jetzt irgendwie Katastrophen hatte, wo ich von Gott allein gelassen wurde oder so. Irgendwann hat mich ja Gott gerettet. Und ich glaube, jeder kann das so sagen, dass er irgendwie jetzt in dem Augenblick, wo er lebt, sagen kann, Gott belastet niemanden mehr, als er kann. Ne, das heißt auch im Koran. Belastet ja niemanden mehr, als er kann, sonst wäre es ja ungerecht. Ne? Stell dir vor, er belastet dich jetzt mit irgendeiner Situation, du stirbst, er sagt, ja, du hast diese Prüfung nicht bestanden. Ja, wie denn? Konnte ich ja nicht. Ne? Dann kann ja nicht sein, das wäre ja ungerecht. Deswegen belastet uns Gott nur mit Dingen, die wir auch tatsächlich schaffen können. Und ich denke mal, im Grab, da brauchen wir Gott am nächsten, weil wir haben da keinen mehr, außer unsere Taten haben wir da. Und ich glaube, auch da wird Gott uns nicht alleine lassen und sagen, ja, jetzt sieh zu, sondern auch da ist ja Gott da. Auch im Grab ist Gott da. Und wenn es heißt, du hast mich auch im Leben immer versorgt und immer gütig behandelt, lass mich auch in mein Jenseits nicht im Stich. Und ich denke mal, auch da wird es ja Gott geben. Ist ja nicht so eine Welt ohne Gott. Im Gegenteil, da bist du Gott ja noch näher. Und wenn man als Lebender immer irgendwo eine Beziehung zu Gott hat, wird man sie dort in der großen Katastrophe, wenn das Leben ja vorbei ist und du niemanden hast, nicht mal dein Geld kann dich retten, nicht mal irgendwie ein gütiger Bruder, den du immer vertraust, kann dich retten, sondern nur du kannst dich selber retten. Auch du kannst dich ja nicht retten, sondern alleine dein Herr, deine Beziehung zu Gott kann dich irgendwo retten. Deswegen ist es eine sehr schöne Stelle, die auch sagt, auch wenn du stirbst, keine Angst, Gott wird ja da sein.
Ja, weiterhin heißt es, mein Gott, wie könnte ich von deiner Gunst enttäuscht sein, da du mit mir mein Leben lang nicht anders als gütig verfahren bist.
Wie optimistisch, ne? Das ist sehr, sehr optimistisch. Gott ist immer gütig mit einem verfahren. Hast du auch das Gefühl? Hast du das Gefühl, er ist immer gütig mit dir verfahren?
Ja.
Nee, also.
Ja. Also, man kann nicht, er nimmt hier an, man kann nicht enttäuscht sein von deiner Güte. Und das beweist er sozusagen daran, dass sein Leben lang hat er diese Güte erfahren und diese ganze Güte hat er gespürt. Mhm. Und wie soll man von dieser Güte und von dieser Gnade, die Allah einem gewährt, in seinem ganzen Leben über, in dem ganzen Leben, was man hat, in der Vergebung, die er einem gewährt und so weiter, wie soll man von so einer Güte enttäuscht sein?
Hm. Eigentlich so ein Bittgebet möchte von uns ja, dass wir Optimisten sind, ne? Dass wir immer gut gelaunt sind, immer frohmutig sind.
Die Hoffnung nicht verlieren.
Die Hoffnung nicht verlieren, weil das ist ja nicht immer so, dass wir sagen können, ja, ich habe jetzt volle Hoffnung, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht traurig. Ich glaube, wenn es so heißt, mach Dua, sei immer im Gedanken an Gott, bedeutet es, sei nicht so, wir können es vielleicht depressiv, nicht depressiv als krank, sondern eher Depri. Ja, so traurig oder so das Gefühl, mein Leben ist so schlecht, irgendwie habe ich nur Probleme oder so. Dieses Gefühl, ein schlechtes Leben zu haben oder immer habe ich Pech. Kennst du diese Aussagen von einigen, dieses, ja, mir geht's immer schlecht, die anderen, denen geht's so gut, die haben so gute Jobs, die
warum
haben,
ich?
Warum ich, ne? Das ist eigentlich eher das Gegenteil von Zufriedenheit mit Gottes Plan, mit Gottes Schicksal, was er für dich gestimmt hat. Und wir wissen ja, Schicksal, natürlich wissen wir von Imam Khamenei, Schicksal ist nicht so was Festes, sondern das kannst du ändern. Mit Dua. Ne? Mit Dua kannst du dein Schicksal ändern. Und dieses traurig sein, enttäuscht sein, sagen wir, nehmen wir es mal Depri sein, dieses Depri sein, ist ein Zeichen davon, dass man A, zu fern von Gott ist, dass man nicht so wirklich überzeugt ist davon, dass Gott nur das Gute für einen will. Und wenn man nicht optimistisch, sondern, wie heißt das Gegenteil nochmal?
Pessimistisch.
Pepsi, ne? Pessimistisch ist, ne? Wenn man nicht pessimistisch ist, das heißt, alles ist schlecht, egal was ist immer ist alles schlecht. Das ist so ein Zeichen davon, du siehst nicht das Gute. Die Sonne ist nur ein Objekt, was Schatten wirft.
Will Allah dir vielleicht nicht, aber auch damit irgendein Signal geben, dass du dich dann doch wieder an ihn erinnern sollst?
Mit der Traurigkeit meinst du, oder?
Ja, genau. Mit der Traurigkeit zum Beispiel und mit dieser Undankbarkeit, dass man sagt, ja, es läuft alles nicht gut und so weiter. Will Allah dann nicht eigentlich, oh mein Diener, komm zu mir und mach Dua, wende dich zu mir, denn ich bin die Hilfe, die du brauchst. Und statt so in diese Depri-Phase zu fallen oder so.
Na, ich glaube, Gott will nicht, dass wir überhaupt in diese Phase kommen, dass wir denken, dass wir zu ihm zurückkehren, sondern wir sollen immer bei ihm bleiben. Nur wir entfernen uns ja. Er will ja, dass wir immer in diesem Paradieszustand sind. Paradies jetzt nicht unbedingt in Jesus, auch das Jenseits. Diesseits kann Paradies sein. Du kannst in einer Zelle sein, du kannst in Guantanamo sein. Trotzdem bist du im Paradies, weil du Gott sehr, sehr nah bist. Das ist ja dieses paradiesische Zustand, egal wo du bist. Und ich glaube nicht, dass Gott das so macht, dass du traurig wirst, dass du deprimiert wirst, dass du so denkst, warum ist mein Leben so schlecht im Gegensatz zu den anderen? Sondern er möchte immer, dass wir dieses Gefühl haben, alles ist gut, alles ist perfekt, die ganze Welt leuchtet, Allah ist immer da. Also ich glaube nicht, dass er will, dass wir in diese Depri-Phase kommen, sondern wir begeben uns durch unsere Sünden in die Depri-Phase. Verstehst du, was ich meine? Also ich meine nicht, dass es irgendwie so ein Plan Gottes ist.
Nicht verlieren einfach auf.
Ja, also er meint ja, weil das so meint. Also ich glaube nicht, dass Gott irgendwie mit eingeplant hat für uns. Natürlich, er hat alles geplant. Aber ich meine, das ist nicht so, du sollst depressiv werden, du sollst so schlecht gelaunt sein.
Wenn wir eine Sünde tun, ist es dann nicht auch aus Gründen wie zum Beispiel, dass man hochmütig wird und dann irgendwie denkt, ja, also sein Ego damit irgendwie befriedigen will oder so und dann halt sozusagen in diesem Moment die Beziehung zu Gott vernachlässigt und Allah will dir dann ein Signal geben, nein, werde demütig und hebe nicht ab, Ja, zum Beispiel einfach mal jetzt nicht Sünde oder ein Fehler, was heißt nicht Sünde, ist doch Sünde oder Fehler. Ja, du verrichtest zum Beispiel immer das Nachtgebet, das zusätzliche Salatul Layl, und denkst dann vielleicht, ich bin was Besseres als die anderen oder so weiter. Und dann wird Gott dir irgendwann bewusst, lässt er dich, sag ich mal, die Morgensgebete verpassen. Und dann denkst du dir, wie kann das sein? Ich verpasse die Morgensgebete und ich habe vorher noch Salatul Layl gebetet und so weiter. Das heißt, dieser Hochmut, den du hast, das gedacht, also dass du dachtest, ich bin was Besseres oder so, ich mache Salatul Layl wie besonders. Nein, Allah will sagen, nein, Diener, komm auf den Boden der Tatsachen, werde demütig, sehe, dass du falsch handelst, sage ich mal, nicht, oder falsch gedacht hast.
Das ist ja noch von dem, was wir gerade gesprochen hatten. Ich tat mir selbst Unrecht, indem ich mich meinem Begehren zuwandte. Wehe mir, wenn du mir nicht vergibst. Also ich tat mir selbst Unrecht durch diese Sünde.
Ja.
Und dann sagt er demütig, wehe mir, wenn du mir nicht vergibst. Also er kommt, also er nicht, er hat natürlich nicht die Sünde begangen, aber wir kommen von unserer Sünde sozusagen dann demütig zurück zu unserem Herrn und wenden
Gott
uns ihm
zu. Gott will, dass wir so demütig zurück zu ihm kommen. Er möchte das ja. Er möchte, dass wir ja in dieser Demut einfach fallen und aufrichtig ihnen oder ihm bitten, dann
uns bei ihm flehen, klagen, genau, bitten.
Nee, ich glaube, guck mal, ich glaube, die Gesetze der Welt sind so erschaffen, dass man nur glücklich sein kann, so wirklich sich zufrieden fühlen kann, wenn man sich nicht seinem Ego, den Sünden verfällt, sein Blick schweifen lässt auf Verbotenes oder sowas, dass man wahrhaftig ist. Nur so kann man glücklich sein. Und wenn nicht, dann ist man in der Dunya. Und Dunya macht nicht glücklich. Sie macht niemanden glücklich, weil man wird dann nicht glücklich. Und ich glaube nicht, dass Gott sagt, irgendwie, so, jetzt habe ich eine Sünde gemacht, aha, damit du wieder demütig bist, mache ich dich traurig, sondern es macht allgemein schon traurig, die Sünde, die wir begehen, sie schadet Gott nie, nur uns selber. Und
das ist ja auch eine Güte von Allah. Allah will dir zum Beispiel, wenn du eine Sünde begehst, dir mit zum Beispiel mit dem Beispiel, er lässt dich nicht mehr zum, oder er lässt dich ein, zwei Tage nicht, um dir ein Signal zu geben damit.
Nee, es ist nicht, dass Gott irgendwie eingreift und sagt, so, jetzt mache ich das, sondern die Weltordnung, die er erschaffen hat, ist so. Ne, es ist, nach Imam Rizas Überlieferung heißt es ja, jeder wird von den Engeln zum Morgengebet geweckt. Nur deine Sünden bringen dich dazu, dass du nicht aufwachst, nicht wach wirst oder so. Ne? Und sagen wir mal nicht Gott. Gott braucht nicht persönlich eingreifen, ne, sondern die Engel schickt er. Das heißt, die Engel haben einen Auftrag, wecke die Gläubigen zum Morgengebet, ne? Und da wir ja so in diesen Sünden verfallen sind, werden wir das nicht mehr so wahrnehmen. Wir werden es nicht mehr hören. Und die Welt an sich ist so geschaffen, dass wir unglücklich werden, dass wir deprimiert und traurig sind und dass wir nicht verstehen, warum bin ich jetzt so traurig. Wie heißt diese Ente da? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Kennt ihr nicht, ne? Erstens nicht deine Generation und du hast das nie gehört. Alfred Jodokus Quack. Ne, so, warum bin ich so fröhlich oder warum bin ich so traurig? Diese Frage zu stellen bedeutet, man hat sich nicht mit der Philosophie des Lebens auseinandergesetzt. Weil, warum bist du so fröhlich? Wir wissen ja, wenn wir uns Gott wirklich hingeben, kann dir wirklich, die ganze Welt kann dir Unrecht tun. Du hast gar kein Geld, trotzdem ist man fröhlich. Ja, man hat die Gesetze Gottes anerkannt und befolgt, dann ist man schon fröhlich, egal was ist. Oder, warum bin ich so traurig? Viele wissen nicht warum. Kennt ihr das Buch Elixier der Liebe von, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es handelt um den Janabi-Sheikh, Rajab Ali heißt er, ne? Und auch er hat immer wieder so kleine philosophische Sätze gebracht, wie irgendwie hatte ich das Gefühl, traurig zu sein. Und kann man so depressiv vielleicht, so Depri sein. Und er hat sich gefragt, warum ist das so? Warum bin ich so traurig gerade? Und dann hat er überlegt, aha, ich habe in der und der Situation etwas gemacht. Für dich und für mich ist das so keine Sünde, die er begangen hat. Er hat einfach nur mal nicht an Gott gedacht. Und schon ist er in diesen Zustand gefallen, den wir immer haben, bevor wir wirklich demütig Dua machen. So wirklich. Jetzt nicht so tun, als ob Dua einfach nur, ich lese jetzt einfach das Dua, sondern wirklich demütig vor Gott stehen und das Dua und das wirklich spüren, was wir da sagen. Wir lesen das jetzt nur so vor und reden darüber. Aber wenn man so alleine in der Kammer allein ist und das liest und dann wirklich spürt, das ist ja wirklich so, Gott will nur Gutes für mich und so, das ist nicht einfach. So, da kann man nicht so philosophisch darüber sprechen, sondern das Gefühl zu haben, ist, glaube ich, erstens nicht immer einfach. Man muss verstehen, okay, ich muss Gott immer dienen, damit ich glücklich bleibe. Ne, dieses Gefühl, was er damit meint.
Noch besser ist ja, dass wir das ja ablesen von einem Zettel oder von einem Dua-Buch, selbst wenn wir es dann in echt lesen. Aber Imam Ali, das waren seine tiefsten Gefühle. Das kam nicht von einem Dua-Buch, was er vorgelesen hat, sondern das war aus seinem tiefsten Inneren kam das raus. Und das ist sein wirkliches Begehren. Und er hat das verinnerlicht, was wir sozusagen versuchen, nach 60, 70, 80 Jahren auch nur einen einzigen von diesen Bitten zu verstehen. Und das hat er aus seinem Herz rausgeschüttet, dass es dann nochmal...
Ja, aus unserem Herzen wären so, oh Gott, gib mir bitte mehr Geld, aber wirklich demütig, dann, bitte, gib mir mehr Geld, oh Gott, bitte, das und das brauche ich, also das wäre wirklich aus unserem Herzen und von ihm kommt...
Das sagt so er am Anfang, am Anfang sagt er ja im ersten Satz, was sagt er, kannst du ja kurz vorlesen, den ersten...
Den wir zu Beginn gelesen haben?
Nee, den
hier. Den oben? Ja. Mein Gott, grüße Mohammed und seine Nachkommen und erhöre mein Gebet. Wenn ich dich bitte und erhöre meine Stimme, wenn ich dich rufe. Wende dich mir zu, wenn ich dich im Geheimen anspreche, denn ich habe mich zu dir geflüchtet und stehe nun vor deinem Angesicht, während ich in meiner Not deiner bedarf.
Das meine ich.
Ich glaube, genau. Ich will dir dies nicht alles vortragen.
Ja,
das ne? Meine Wünsche und was ich so für mein Ende begehre. Das heißt, das sind so die Wünsche, die er jetzt vielleicht so hat, das weiß Gott ja schon, was für Wünsche er hat. Aber dann kommt dieser Liebesbrief eigentlich, ne?
So. Ja. Also du weißt besser für mein Ende und so. Ich will dir nicht sagen, was ich für mein Ende begehre.
Das heißt, ich vertraue auf dich.
Genau. Und dann erzählt er aber in seiner Hingabe sozusagen nochmal seine Gefühle und spricht
dieses. Es ist aber nicht einfach so. Komm, stell dir vor, du hast irgendeinen Traum, irgendein Ziel. Du willst das unbedingt erreichen und dann noch zu sagen, Gott, du weißt es besser, ne? Ich vertraue auf dich, lass es so passieren, wie du willst, aber trotzdem denkst du, aber hoffentlich passiert das doch so und so, weil das finde ich ja besser, aber vielleicht ist das nicht besser für mich. Das heißt, so richtig vertrauen in das, was Gott will und wirklich zu schauen, okay, das ist wohl das, was Gott für mich jetzt will. Du denkst dir, ich will das aber nicht, aber vielleicht ist das genau das Richtige. Meistens ist erst nach paar Jahren für einen klar, okay, deswegen hat das Sinn gemacht. Das war alles richtig. Hätte ich das doch vorher gecheckt. Aber ich glaube, erst am Ende checkt man das eher.
Ich finde, das kann man ganz gut verstehen an Dua von Kindern sozusagen, die ich jetzt zum Beispiel, als ich kleiner war oder so, und dann mir immer erzählt wurde, Allah weiß am besten für dich, was ist und so. Das, was passiert, ist das Beste für dich. Und dann habe ich immer früher gebetet, so, wenn ich was unbedingt haben wollte, oh Allah, du weißt am besten für mich, was das Beste und so, aber bitte schenk mir diese eine Sache oder so. Oder lass das für mich am besten sein. Ja. Das ist dann halt, wird da ganz klar, also, dass man da seine Wünsche nicht zurückhalten kann, so als kleines Kind.
Ja, aber auch da, ich denke mal, wir sind alle, wir haben genug Lebensjahre hinter uns, dass wir trotzdem merken, trotzdem gibt Gott einem das, was man will und macht es dann gut. Für einen, weil Gott will nicht, dass wir ständig irgendwie Wünsche haben, also dieses unerfüllte Wünsche haben. Ne? Er will uns wunschlos glücklich machen, sozusagen. Aber ich denke mal, trotzdem wird Gott das für uns irgendwie in Erfüllung gehen lassen. Ne?
Und Imam Alis Wünsche waren halt absolut die, er wollte das, was Allah für ihn wollte, also war nur Allahs Wille.
Machen wir weiter mit dem nächsten Part.
Ja, wir können ja hier.
Hier mal. Ja. Also es fängt auch hier an mit mein Gott, aber ich fange mal hier am Ende dabei, lese ich ein bisschen weiter. Und wenn du mich ins Feuer hineinführst, so werde ich den zur Hölle Verdammten verkünden, dass ich dich liebe.
Ja, hier wird klar, was, also es geht der Ahlul Bayt, also allen Imam und auch Imam Ali insbesondere nicht um Hölle oder Paradies in ihren Duas, was sie immer erwähnen, Hölle und Paradies. Es geht eher um die Nähe oder die Entferntheit zu Allah. Sie wollen nur, das ist ja auch in Dua Kumail, wenn du mich in die Hölle wirfst, dann kann ich das mit Duldsamkeit, oder also ich finde nicht jetzt wortwörtlich, aber sinngemäß, dann kann ich das noch ertragen mit Duldsamkeit, aber wie soll ich es ertragen, wenn du mich von dir entfernst? Sie wollen nur diese Nähe zu Allah haben und diese Liebe, so wie ein Geliebter, das wird in Essenz des Lebens zum Beispiel ein Beispiel gegeben, so wie ein Verliebter, der den er liebt, halt überzeugen will. Er würde durch jede Hölle sozusagen gehen, nur damit er dann am Ende diesen Geliebten erreicht. Und so ist es auch hier in dem Dua, wo dann Imam Ali sagt, dass die Hölle, Hölle oder Paradies unwichtig ist, nur die Liebe zu Allah für ihn wichtig ist.
Stell dir vor, dein ganzes Leben betest du, machst alles, was Gott will, und dann sagt Gott, ja, du kommst in die Hölle. Also ich würde, so naiv wie ich bin, sagen, wie? Alles umsonst, was ich gemacht habe? Ich habe jetzt immer gebetet, ich habe gefastet, ich habe im Sommer bis 10.30 Uhr auf Essen verzichtet und jetzt komme ich in die Hölle? So, ich glaube, so wäre...
Also ich habe Dattel als erstes gegessen.
Genau, ich glaube, das wäre so unsere Reaktion vielleicht als Normalo. Ne? So, warum jetzt auf einmal? Ich habe doch alles gemacht. Oder die Vorstellung... Man hat Handel betrieben, so. Man hat ja was gemacht. Warum
kommt man in die Hölle? Man hat das Recht jetzt bei Allah, dass man auch das Paradies jetzt kriegt.
Imam Ali sagt, auch wenn er ihn in die Hölle wirft, wird er trotzdem weiterhin diese Liebe haben. Das ist so natürlich die Sprache. Auch dann, wenn du mich in die Hölle wirfst, es hat, egal was für ein Resultat, meine Taten haben, ich sage allen, ich liebe dich, egal was, du verbrennst mich, egal, ich liebe dich, das ist so eine höhere Stufe der Liebe, unabhängig davon, was man erwartet, so, man erwartet irgendwas. Ihr wisst ja, man sagt ja, der eine hat den anderen, oder irgendwie, Frau Mann, die Frau hat seine Liebe enttäuscht. Liebe kann man nur enttäuschen, wenn es Erwartungen gibt. Man kann nicht Liebe enttäuschen, man kann eher Erwartung enttäuschen. So, und wenn ich jetzt Erwartung habe, ich sterbe jetzt so, ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht, damit habe ich mir mein Paradies erkauft und dann Echibetsch, gar nicht, kommt in die Hölle. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz sagen würde, wie Imam Ali, sondern ich würde schon enttäuscht sein, weil ich denke mir die ganze Zeit, ja, ich habe jetzt so viel ausgegeben, so viel Verzicht und so viel Gebete, also verdiene ich das Paradies? Und er sagt dann klipp und klar, es hat nichts mit Verdienen zu tun, unabhängig von seinen Diensten, weil Imam Ali, was hat er alles gemacht und geopfert und sowas. Und trotzdem sagt er, wenn du mich in die Hölle schickst, egal, ich liebe dich weiterhin. Das ist schon eine hohe Stufe der Philosophie, also dieser eine Satz.
Interessant ist hier, dass er nicht sagt, wenn du mich in die Hölle schickst, dann sage ich weiter, ich liebe dich, sondern er sagt, dann werde ich den in der Hölle Verdammten verkünden, dass ich dich liebe. Jetzt frage ich mich einfach, warum er denen, also warum er hier im Dua sagt, dass er denen in der Hölle Verdammten verkündet, dass er ihn liebt und nicht einfach nur sagt, ich würde dich trotzdem lieben. Muss man vielleicht mal nachdenken.
Ja, vielleicht eine Art, die anderen davon zu überzeugen, ich liebe Gott. So eine Art Propaganda machen, dass ich liebe jetzt Gott und egal was, also nicht, das wäre eine andere Stufe, weil wenn du zu Gott sagst, ich liebe dich doch, wäre so, oh, hol mich doch hier raus. Aber dieses, ich sag den anderen, ich liebe Gott, und er kann diese Liebe nicht verheimlichen, wäre egal, wie die Entscheidung Gottes ist, ich liebe, vielleicht, ne, ich philosophiere jetzt so ein bisschen. Ne.
Okay, lesen wir den nächsten Part. Mein Gott, wenn auch all mein Tun und mein Gehorsam sehr gering sind, so ist doch meine Hoffnung und mein Vertrauen auf dich umso größer.
Ja, genauso, ne? Genauso.
Und weiter, oh mein Gott, mein Leben habe ich vertan, dich leidenschaftlich missachtend, und meine Jugend habe ich vergeudet, berauscht von der Ferne von dir.
Die Jugend.
Das beschreibt sozusagen unser Leben, ne? Also, wie steht's da? unser leidenschaftlich missachtend. Also die ganze Zeit, unsere Zeit haben wir leidenschaftlich, also voller Freude, Allahs Wohltaten, all das, was er uns gegeben hat, missachten wir. Mhm. Unsere ganze Jugendzeit, die die beste Zeit ist, berauscht von der Ferne, sind wir immer weiter, gehen wir immer weiter weg. Und dann kehren wir zu Allah zurück und er schenkt uns dennoch noch vielleicht das Paradies. Also das ist die Güte Allahs, die er hier anspricht.
Ja, ich kenne sehr viele Brüder. Ich glaube, die meisten, die ich kenne. Es gibt schon einige, die hatten eine gute Jugend. Also von Anfang an schon. Aber es gibt sehr viele, die hatten keine gute Jugend. Und ja, Gott sei Dank sind sie vernünftig geworden. Aber trotzdem in der Jugend hat man andere Gedanken, als irgendwie über philosophische Gespräche zu philosophieren oder sowas. Und
weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Das ist so eine Zeit, wenn man so denkt, oh mein Gott, in der Zeit, was habe ich für Blödsinn gemacht? Ich hätte so viel Zeit, ich hätte in der Zeit vielleicht 100 Bücher lesen können, weil so viel Energie hatte ich. Ich brauchte weniger Schlaf, ich habe die ganze Zeit dies und jenes gemacht. Warum vergeude ich meine Jugend? Ich weiß natürlich, ihr wisst natürlich, Imam Ali hat ja eine gute Jugend, aber
dennoch sagt er es.
Wie weit muss er sich entwickelt haben, wenn er seine Jugendzeit irgendwie so beschreibt? Wie
er hat sich ja jeden Tag auch weiterentwickelt. Ne? Und von dem Standpunkt aus, wo er das betet, sagt er dann, trauert er dann sozusagen um seine Jugend. Obwohl selbst die für uns
ist. Obwohl die ist schon für uns Idealfall. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle.
Mein Gott, schenke mir ein Herz, das dir durch Entzückung näher kommt und verleihe mir Worte der Aufrichtigkeit, dass mein Herz zu dir aufsteige und lass meinen Blick rein sein, auf dass er mich in deine Nähe führe.
Schenke mir ein Herz, das dir durch Entzückung näher kommt.
Nicht näher kommt, sondern durch Entzückung, voller Begeisterung. Mm.
Und verleihe mir Worte der Aufrichtigkeit. Ja, Aufrichtigkeit. Ich glaube, unsere Worte werden nicht unbedingt gemessen, wie toll war dieser Spruch, den du jetzt sagst, oder wie toll war der Satz, sondern wie aufrichtig ist das, was ich sage.
Wie viel Wahrheit hat er in sich?
Also nicht nur Wahrheit wie 1 plus 1 ist 2, sondern wie fern ist das in Einklang mit meinem Inneren. Ne? So, wenn ich sage, es ist gut, wenn wir armen Menschen Geld geben. So ein Beispiel, banales Beispiel. Aber eigentlich habe ich nie armen Menschen Geld gegeben oder so. Also wie aufrichtig ist dieses Wort?
Die Absicht zählt hinter den Worten.
Wie authentisch ist das dann, ne? Wenn du einfach nur etwas nachplapperst, aber so wirklich dahinter zu stehen, ist schon nicht einfach.
Und dann der Anhang, dass mein Herz zu dir aufsteige, durch die Worte, durch diese Worte der Aufrichtigkeit mit der reinen Absicht.
Ja, und guck mal, wenn du Worte der Aufrichtigkeit hast, steigt das Herz zu Gott. Das heißt, ganz einfache Tätigkeit, einfach nur aufrichtig sein, schon steigt das Herz zu Gott. Aber weißt du, aufrichtige Worte zu sprechen ist nicht immer einfach, so im Alltag. Ne? So trotzdem aufrichtig zu bleiben, trotz der Schwierigkeiten, die vielleicht kommen könnten. Ne? Weil, wie heißt es, Imam Rida sagt die Wahrheit, auch wenn es bitter ist, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, ist nicht so einfach für viele, aber das lässt uns Gott steigen. Und der nächste Satz, und lass meinen Blick rein sein, auf dass er mich in deine Nähe führe. Also Blick, der rein ist, führt uns in die Nähe zu Gott. Gib dir mal so, was ich als Jugendlicher, ne, ich hatte ja auch so eine Jugend, nicht so wie beim Alis Jugend, ne, weißt du, in der Großstadt, wie man so ist. Und das Erste, wo ich so ein bisschen religiös wurde, was ich gemacht habe, ist, meinen Blick zu kontrollieren. Dass ich nicht mehr hinter Mädchen oder so gucke. Das war so das Erste, was sehr schwer war für so einen, der das als ganz normal sah. Wenn weißt du, in der Schule, hey, guck mal da. Das war so ganz normal in der Schule.
Wie viele Punkte?
Ne? Ja, das ist so eine Kategorisierung. Das war so dieses, was typisch ist in Deutschland, was nicht so unnormal ist. Ne, auch wenn ich heute so Kollegen habe, die mir sagen, hier, guck mal, dann denke ich mir, das ist schon ein bisschen pervers, ne, dass Männer nur immer gucken. Aber das ist das Einzige, glaube ich, was ich gemacht habe früher, und dann habe ich mehr Interesse am Islam gehabt. Aber einem Jugendlichen zu erklären, lass das mal, ist nicht einfach.
Ja, warum?
Wozu? Oder ich habe mal so ein Seminar gehabt im Islamischen Zentrum Hamburg, ne, zu dem Thema. Da hat mir ein Jugendlicher, das war so eine Jugendgruppe, nur Männer, ne? Okay. Und hat sich eine gute Frage gestellt. Er meinte, okay, du sagst, man soll nicht gucken, aber wer ersetzt mir das, was ich verpasst habe? Ne, so, was gibt's als Ersatz? Ich soll nicht gucken, warum nicht? Ne, das ist so ein inneres Begehren. Ich soll da gucken, was ist der Ersatz dafür? Was ist, was heißt nicht Ersatz, wie sagt man, Entschädigung? Ne, was ist die Entschädigung dafür? Was kriege ich dafür sonst? Ist nicht einfach so zu erklären, ne?
Das war im Buch von Rajab Ali so eine Szene, da hat dann Rajab Ali empfohlen, wenn man jemanden ohne Kopftuch sieht, das war ja im Iran halt damals und so, also das ist ein bisschen anders als hier. Hier sieht man eigentlich kaum nie eine Frau mit Kopftuch, aber da, wenn er eine Frau ohne Kopftuch gesehen hat, dann hat er gesagt, Eigner der Schönheit oder so, aller Schönheit kommt von dir. Das ist dann das, was man irgendwie verstehen muss, dass, was du auch vorher gesagt hast, diese Diesseits, das kann einen nicht glücklich machen auf Dauer, das kann alles einen nicht glücklich machen, sondern es ist Allahs Schönheit, die viel größer ist als all die anderen Schönheiten. Wenn man das versteht und man weiß, dass das einen nicht glücklich machen wird, sondern nur trauriger machen wird und weiter von Allah wegbringt, dann...
Das ist auch ganz vernünftig. Sagen wir mal, jemand ist nicht wirklich religiös, mit dem kommst du nicht mit sowas. Es gibt eine Überlieferung, wenn du irgendwas siehst, wo du glaubst, das würde deinen Blick befriedigen, guck in den Himmel, das war früher, wenn jemand nicht verheiratet ist, guck in den Himmel und sag, oh Allah, schenke mir Schöneres. Ne, so. Aber das kannst du einem Nichtgläubigen nicht erklären. Aber einen Nichtgläubigen kann man das so erklären. So, du guckst jetzt dahin. Was hast du davon, außer noch mehr Begehren? Ne, das Weltliche ist wie das Meerwasser, je mehr du davon trinkst, desto durstiger wirst du, bis du darin zugrunde gehst, eine Überlieferung von einem Imam. Ne? Das heißt, wozu? Ne, wozu guckst du jetzt dahin und wächst dein Begehren? Was vielleicht so ein Jugendlicher auch nicht befriedigen kann irgendwo, wenn er nicht verheiratet ist. So, wozu machst du das? Und anstatt wegzugucken. Ich war als Jugendlicher, die erste Reise war in den Iran, ne, wo ich so ein bisschen religiös wurde, in den Iran, und da habe ich gemerkt, die meisten haben ja so Chador an und Kopftuch, wie beruhigend es für das Herz eines Jugendlichen, unverheirateten Jugendlichen ist, irgendwie keine Frau zu sehen oder keine Werbung zu sehen oder keine Filme zu sehen. Ich habe gemerkt, wie viel nackte Haut in normalen Filmen, in Serien vorkommt. Das merkt man gar nicht. Wenn du so arabische Nachrichtensender anguckst, die Frauen da sind gekleidet wie Puppen. Wirklich, fast nicht so dezent, so wie jetzt deutsche Moderatoren, die übertreiben es richtig, ne? Und so, du guckst Nachrichten, da, Filme, halbnackt. Und sowas ist immer so kleine Sticheleien. Irgendwann merkt man das nicht. Ihr wisst ja, Pornografie führt auch dazu, dass man impotent wird, ne? Dass man einfach nicht mehr impotent. Und das ist so eine Art Impotenz für Blick. Du verlierst dann dieses, das ist schön, das ist nicht schön, weil du bist überkonsumiert. Inflationsgefahr. Inflation der Schönheit, kann man sagen. Während, du hast ja die Geschichte von Rajab Ali erzählt, wenn einer eine Frau ohne Kopftuch gesehen hat, das war schon für ihn, die ist ja fast nackt. Ne? Und bei uns in Deutschland, ja,
die Schamgrenzen haben sich komplett verschoben.
Ich glaube, in Deutschland, wenn jemand aus Deutschland eine Frau dort ohne Kopftuch sieht, für ihn ist das so eine, ja, so normal, was hast du denn?
Allein dieser Wunsch nach einem Gesetz von einem Kopftuchverbot oder Burka-Verbot entspricht ja schon dem, die Frau, die darf nicht mehr angezogen sein, sie darf nicht mehr ein Kopftuch tragen, was für Rajab Ali sozusagen ohne Kopftuch nicht mehr normal war und schon ja eine Verführung sozusagen, wo er dann direkt zu Gott gebetet hat, ist hier so, dass man versucht komplett runterzufahren, gar kein Kopftuch mehr, alle sollen ohne Kopftuch rumlaufen, einfach weil die Schamgrenze ist so verschoben, dass es da das Level 0 ist, ohne Kopftuch. Das ist die Normalität, soll sie sein jedenfalls.
Ja, und wenn jemand nicht mehr spürt, seinen Blick und ihn einfach loslässt, obwohl der Blick einen zu Gott führen kann, ne, wie es da heißt, ne, führe, lasse meinen Blick rein sein, auf dass er mich in deine Nähe führe. Weil diese Reinheit des Blickes mindert auch Begehren nach Dunja. Ne? Man hat ja andere Formen, seinen Blick freien Lauf zu lassen, im Erlaubten, in der Ehe zum Beispiel. Aber diesen Blick nicht kontrollieren zu können, wer seine Blicke nicht im Blick hat oder wer seine Blicke nicht unter Kontrolle hat, der hat gar nichts unter Kontrolle. Er hat nicht mal sein Gehirn unter Kontrolle. Ja. Weil das ist schon nicht einfach, jemandem zu erklären, mach das nicht, weil dann wirst du stärker. Man wird mental stärker einfach. Weil wer das kann, ne? Monat Ramadan, jemand kann auf Essen verzichten. Das kannst du einem nicht erklären, der das nicht kann, einfach so auf Essen verzichten, wenn er gerade Appetit hat. So, und du weißt ja, beim Fasten, kommt ja bald, wird man irgendwann, wenn man diese Kopfschmerzen hinter sich hat, wenn man sich dran gewöhnt hat, wird man so willensstark. Weil man hat das Gefühl, wenn ich ohne Essen auskomme und alles machen kann, was ich sonst so mache, dann kann ich alles. Diese Willensstärke kommt dann zurück, genauso beim Blick. Wenn ich bei, egal wie schön dieser Blick ist und ich kann mich wirklich nicht dagegen wehren oder sowas, ich kann einfach nicht, trotzdem Nein sage dazu.
Ja, weil du kannst.
Ne, dann hat man auch so ein, das Gefühl, Gott gedient zu haben, stark zu sein, und dieses Stärkegefühl gibt einem das Gefühl, man kann alles machen. Man kann die ganze Welt verändern eigentlich. Niemand kann einen besiegen. Weil wenn der Scheitan und dieses Tierische in einem, was sehr stark im Menschen ist, wir leben in der Dunja, das kann man nicht vernachlässigen. Es ist sehr stark. Es ist nicht so, ja, komm, vernachlässige es. Nee, deswegen gibt es viele Überlieferungen, behalt deinen Blick im Blick. Jesus sagt in einer Überlieferung, wenn man mir die ganze Welt gibt, nur um einen schlechten Blick zu machen, also einen verbotenen Blick zu führen, würde ich das ablehnen, weil das, was ich dafür bekomme, ist noch viel mehr. Das heißt, dieses Bewusstsein, den Blick zu kontrollieren und nicht auf Haram loszulassen, das gibt einen sehr viel Macht, sehr viel Stärke, was man nicht mit Dunya messen kann. Ne, dieses spirituelle Stärke, was man davon bekommt, das kann keiner einem geben. Außer dieses einfach nur, nö, mache ich jetzt nicht.
Es ist zum Beispiel, also es ist ja nicht nur der Blick, sondern auch unsere ganzen Glieder eigentlich, unsere ganzen Sinnesorgane sind sehr zügellos geworden. Sie sind eigentlich nicht dafür gedacht, so zügellos zu sein, wie wir sie behandeln. Zum Beispiel in Sendeschreiben der Rechte, da werden ja die Rechte der einzelnen Glieder erwähnt, zum Beispiel der Hände, der Augen, der Ohren, des Mundes, auch des Mundes, das hatten wir auch schon gerade. Man soll zum Beispiel seine Zunge zu edel erachten für Dinge, die nicht würdig sind, dieser Zunge. Wir haben unsere ganzen Glieder an etwas gewöhnt, wofür sie nicht gedacht sind, an einfach eine, an keine Grenzen. Der Blick darf alles schauen, der Mund sagt alles, da müssen wir uns kontrollieren. Nochmal im Dua angesprochen.
Ja, jetzt kommt die Lieblingsstelle des Duas. Ich glaube,
war doch gerade von dir.
Ja, ist auch eine Lieblingsstelle. Nee, das stand in Qum, an der Hausa, was ich meinte, was Imam Khomeini gerne las. Hört sich im Arabischen schöner an, ne? Aber im Deutschen?
Mein Gott, beschenke mich mit meiner vollkommenen Hingabe an dich und erleuchte die Augen unserer Herzen mit dem Lichte deines Anblickes, so dass die Blicke unserer Herzen die Hüllen des Lichtes durchdringen und zu der Quelle der Größe gelangen und unsere Seelen die Erhabenheit deiner Heiligkeit umgeben.
Schaban ist für mich der Monat, in dem man seinen Blick im Blick behält.
Okay, du hast jetzt oft genug dieses
Spiel. Ja, ich weiß, ich mag das, deswegen habe ich einen Artikel darüber geschrieben, habe ich auch so genannt, glaube ich, Blick im Blick. Aber ich meine nur, ich glaube, dieses Dua hat schon wieder, ne?
Ja.
Schon wieder, lass unsere Blicke,
die Augen der Herzen.
Ne, die Blicke unserer Herzen, die Hüllen des Lichtes durchdringen. Ne, die Blicke unserer Herzen auch noch, also.
Das die Hülle um unser Herz mit dem Blick durchdringen
des Lichtes. Hat auch wieder was mit Blicke zu tun. Das heißt, dieser Monat ist so, indem wir uns Gedanken machen, ist das, was ich das ganze Jahr über angeguckt habe, so, dass es mich zu der Größe, der Quelle der Größe Gottes bringt, oder eher nicht? Aber weißt du, was ich verwirrend finde? Was heißt verwirrend? Ich habe mir immer gefragt, warum ist das so? Es fängt immer mit dem Ich ein, so fängt es ja so an. Oh mein Gott, ich bin dein schwacher, sündhafter Diener und dein zurückkehrender Knecht. So sei zu mir nicht wie die, von denen du dein Angesicht abgewandt hast und wie die, deren Unbedachtheit sie von deiner Vergebung abhält. Mein Gott, beschenke mich mit meiner vollkommenen Hingabe an dich. Erstmal beschenke mich und dann geht's los. Und erleuchte die Augen unserer Herzen mit dem Lichte deines Anblickes. Verstehst du? Einmal fängt er an, beschenke mich mit der vollkommenen Hingabe und erleuchte die Augen unserer Herzen. Ne, warum von einer Form zu der gemeinsamen Form? Das habe ich nie verstanden. Kannst du mir jetzt auch nicht als beantworten, ne? Das habe ich immer so gedacht, warum auf einmal in Wir-Form? Ne, erstmal ich und dann Mehrzahl. Aber wollte ich mal irgendwann mal irgendjemanden fragen, ob der sich damit auskennt oder so. Letzter Satz vielleicht nochmal. Ja.
Da heißt es, mein Gott, ich lasse die Enttäuschung nicht über meine gute Hoffnung siegen. Und meine Hoffnung auf deine Güte wird sich niemals zerschlagen.
Hier wird nochmal das mit Hoffnung und Enttäuschung, dieses beides gegenüberstellt. Ich kann nicht enttäuscht werden durch deine Güte und die Hoffnung in dich. Die Hoffnung in dich ist zu groß, weil es gibt zu viel, was man von dir kriegen könnte, als dass man enttäuscht wird.
Es gibt ja im Dokument eine Passage, da heißt es, wie könnte ich, sinngemäß, wie könnte ich in deinem Höllenfeuer brennen, wo ich doch, weißt du, wie das weitergeht, wo ich doch deiner gedenke oder so, ne? Also, wie kann ich ins Feuer kommen, wo ich doch immer.
Obwohl ich dich rufe,
oh Herr. Obwohl ich dich rufe, oh Herr, ja? Das heißt, ich glaube nur als Vermutung, ne? Das ist kein philosophischer Hintergedanke, aber einfach nur, ich glaube, jemand mit Hoffnung auf Gott kann nicht in die Hölle kommen. Weißt du, jemand, der Hoffnung hat im Herzen, der kann nicht in dieses, lass mal Hölle mit Feuer und sowas weg. Irdische, du lebst gerade und du und ich, wir leben. Dieses Hölle ist, dieses Hoffnungslosigkeit haben. Aufstehen und denken, mein Leben. Kannst du vergessen, Katastrophe. Ne? Dieses Gefühl, das Leben hat's nicht gut gemeint mit einem.
Na, die Hölle ist einfach, wenn du Entfernung von Allah hast, das ist genau. Die Hölle im Leben, dann verspürst du automatisch, das Leben hat's nicht gut gemeint mit mir, sozusagen. Wenn du in deinem Leben durchgängige Nähe, wie zum Beispiel Imam Khomeini oder Imam Khamenei oder Rajab Ali oder Ayatollah Bahjat oder so, bei denen es ja viele Geschichten gibt, die diese Menschen, die diese durchgängige Nähe zu Allah verspüren, die sind wirklich glücklich in ihrem Leben, sonst würden sie nicht diese ganzen Anstrengungen morgens aufstehen, so viel, das ist wirklich sehr anstrengend, was sie alles in ihrem Leben gemacht haben, das würde man nicht einfach so machen für nichts, das kann man nur machen, wenn man dadurch wirklich Glückseligkeit in seinem Leben erlangt und wirklich glücklich wird, und diese Menschen sind mit ihrem Leben wirklich glücklich mit dem, was sie tun, weil sie diese Nähe zu Allah haben.
Und ich glaube, trotz ihrer ganzen Aktivitäten, die sie in ihrem ganzen Leben haben, sind sie nicht gestresst oder so. Weil dieses Stress ist so, ich gebe und gebe und gebe und krieg nichts dafür. Dass diese Enttäuschung.
Diese Angst auf, dass man irgendwie nichts kriegen könnte oder so.
Genau, irgendwie, man könnte das verpassen oder das stresst einen. Aber wenn man denkt, das ist schon diese ganze Anstrengung, die man hat, die man auch im Alltag, du und ich, wir müssen jetzt nicht irgendwie großgelehrt sein, all dieser Alltag, den wir haben, unsere Arbeit, die wir haben, die vielleicht sehr anstrengend sein kann, sehr ermüdend sein kann, trotzdem zu wissen, ich tue das ja für Gott. Und das bringt einen Gott näher. Dieses Gefühl, ist Anti-Stress. Du hast dann keinen Stress, du bist nicht so völlig deprimiert, im Gegenteil. Du bist immer gut drauf, weil du denkst, ich tue ja was Gutes. Gehst schlafen und denkst, ich habe ja was Gutes gemacht. Ich bin Straßenreiniger, ich mache die Straße sauber. Also dieses Gefühl hat man nicht nur, wenn man jetzt Gelehrter ist oder was einige ja, viele, viele Geschwister ja so haben. Man muss immer in einen Raum zurückgezogen sein und dann erst kannst du wirklich spirituell aufgeladen sein. Nee, das kannst du auch als Bankkaufmann. Das kannst du als, keine Ahnung, Putzfrau, kannst du als alles eigentlich. Und Ich glaube, diese Menschen haben sehr viel in ihrem Leben gemacht, die ganze Zeit angestrengt, die haben wenig geschlafen. Trotzdem war das für sie nicht so, ich bin so müde, sondern ich mache das gerne.
Ja, es ist ihr Vertrauen auf Allah einfach, was sie was ihre Aktion am Leben hält. Und ich kenne diese Geschichten, die man zum Beispiel hört über Imam Khamenei oder so, wo dann gestresst ihm Soldaten sagen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen oder so. Alles steht gegen uns oder andere große Persönlichkeit. Alles steht gegen uns, wir haben keine Chance und so weiter. Was sollen wir tun? Und dann einfach nur, oder es war auch bei Imam Khomeini zum Beispiel, ja, wir werden schon gewinnen oder so.
Wir schaffen das.
Ihr braucht nichts ändern, geht einfach weiterhin und dann am nächsten Tag stellt sich wirklich raus. Das ist dieses absolute Vertrauen in Allah. Wir würden, wenn wir so ein Soldat, Kommandeur dann da wären, der darüber entscheiden muss, ja, wir ziehen uns zurück oder Hektik oder irgendwas, ich weiß nicht, also ich würde nicht so gelassen sein, einfach über meine ganzen Soldaten und die Armee und so weiter, aber dieses absolute Vertrauen in Allah lässt diese Menschen dann voller Gelassenheit auch sagen, wir werden gewinnen, keine Sorge.
Ja, Hoffnung ist sehr, ich glaube auch, ich vermute mal wieder, ja, ich vermute, dass wir in unserem Leben Hoffnung brauchen. Und ich glaube, der Islam will nichts anderes für uns, für dich und für mich, dass wir hoffnungsvolle Menschen sind. Dass wir ständig die Hoffnung haben, egal was kommt. Wir hatten jetzt Schaban, Imam Mahdi und so. Die ganze Welt wird in Chaos sein. Und trotzdem hat man die Hoffnung, es wird jemand kommen und er wird uns erlösen. Oder es gibt nur eine Überlieferung, selbst wenn heute Tag der Auferstehung ist, die Welt geht unter, ist vorbei. Soll man einen Baum pflanzen? Ne, das ist eine gute Tat. Warum? Es gibt doch morgen sowieso die Welt kaputt. Aufgrund der Hoffnung auf Gott gibt es einige, die werden vom Höllenfeuer verschont. Es gibt, bald ist Monat Ramadan, da sprechen wir vielleicht, wenn wir können, Dua Hamza Somali. Dua Hamza Somali hat einen schönen Satz, den Rest habe ich jetzt vergessen, aber den kann ich nicht vergessen im Laufe des Jahres, der besagt, alleine durch meine gute Hoffnung auf dich komme ich ins Paradies. Also ich kann mir vorstellen, ja, ist vielleicht naiv und ist vielleicht falsch, ich kann mir vorstellen, irgend so ein Mann, der hat lauter schlechte Sachen gemacht in seinem Leben, aber er denkt sich so ganz naiv, Gott wird mich ins Paradies bringen. Er denkt so naiv, ne, und wirklich richtig überzeugt, Gott wird mich schon nicht enttäuschen, er wird mich ins Paradies bringen. Und es gibt auch eine Überlieferung dafür. Allein für seine Hoffnung darauf, dass Gott ihn nicht enttäuschen wird, wird Gott ihn alles vergeben.
Wobei ich auch glaube, dass durch diese Hoffnung allein schon seine schlechten Taten nicht einfach fortgeführt werden. Also jemand, der so eine wirkliche Hoffnung, es geht ja um, du meinst ja eine wirkliche, wahrhaftige Hoffnung, nicht einfach Allah wird schon, ich mach schon Tauba, Allah wird verzeihen.
Oder ja, genau.
So jemand wird auch dann, dessen Sünden werden auch von Allahs, also er wird automatisch weniger sündigen, weil er diese Hoffnung hat, wird Allah ihm helfen auf diesem Weg.
Es gibt ja, in der Überlieferung heißt, Husnu Sanni, das heißt, es gibt Zu-Uzan, es gibt so dieses Vorurteil, ne? San ist so ein Vorurteil, ja. Das heißt, aufgrund dieses positive Vorurteil gegenüber Gott. Ich habe ein Vorurteil, dass Gott mir verzeiht. Allein deswegen, aufgrund der Güte Gottes, wird er einen verzeihen. So, stell dir vor, wir sind naiv und so voller Hoffnung auf Gott, dass wir denken, er will nur das Gute für uns. Ne? Alles, was er tut, ist eigentlich nur für uns gut. Und alles, egal wie schlecht die äußeren Situationen jetzt so sind, wir denken nur, es ist gut für uns. Allein diese Naivität, ne? Und du weißt, viele Menschen, die immer gut gelaunt sind, immer positiv sind, die werden von anderen als naiv bezeichnet. So, der hat sich bestimmt keine Gedanken gemacht. Aber diese Naivität, das ist dieses reine, urreine für den Menschen, der auf Gott vertraut, auf seinen Schöpfer vertraut, dass dieser Schöpfer ihn schon in die richtige Bahn bringen wird. Und ich glaube, die Bittgebete wollen uns zu solchen naiven, gottgläubigen und gottvertrauenden Menschen machen. Glaube ich. Kann auch falsch sein.
Das ist doch mal ein interessanter Denkanstoß und ein schönes Ende für unser Wilayati-Plenum. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden für diese schöne Diskussionsrunde und wünsche allen Zuhörenden schöne restliche Tage des Schaban. Hoffentlich konnten wir euch überzeugen, auch das Dua noch ein wenig in den Tagen zu rezitieren.
Oder zu hören
auf oder Radio zu hören. Wilaya. Genau, auf Radio Wilaya gibt es auch zu hören. Dann beenden wir unser Plenum wie immer mit einem Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.